herzlich willkommen zu Leading Tech. Schön, dass es klappt, aus Argentinien raus, jetzt digital. Von daher freut mich, Martin, dass du mit dabei bist. Und vielleicht starten wir auch so mal rein, dass du eine kurze Intro zu dir gibst, was über dich erzählst, was du machst und vielleicht auch so ein bisschen Hintergrund gibst jetzt mit der Reise nach Argentinien.
Okay, ich versuche mal die Kurzfassung. Kurzfassen fällt mir ein bisschen schwer, es ist doch eine ziemlich lange Geschichte. Zu mir selber, war Softwareentwickler oder habe angefangen als Softwareentwickler, bin dann Stück für Stück sozusagen aufgestiegen zu Teamleads, später CTO und dann selbstständig in der Ukraine, dazu komme ich gleich. Studiert bin ich Diplom-Informatiker, Diplom-Informatiker, Schwerpunkt Wirtschaft und später habe ich nochmal so eine Art Midlife-Crisis einen Master of Engineering draufgelegt, das ist auch schon wieder 8 oder 9 Jahre her, in Medientechnik. Ich bin vor 6 Jahren in die Ukraine gegangen, Anfang 2016. Ich habe dafür einen Investor, ein Projekt betreut und das haben wir auch sehr gut hinbekommen. Wollte dann aber in der Ukraine bleiben und habe mich deswegen in der Ukraine selbstständig gemacht im Bereich Outstaffing oder wie man moderner sagt, Team Augmentation. Das heißt also, wir suchen im Auftrag von Firmen nach Softwareentwicklern in der Ukraine, stellen die vor und wenn die Firmen sagen, wow, der Entwickler ist super, dann stellen wir den Auftrag von der Firma ein. Und die arbeiten dann zu 100% für die Firma. Ich komme da später nochmal drauf, weil da gibt es immer so ein paar Fragen, wie genau läuft es ab und so. Es ist also auf jeden Fall nicht Outsourcing und das ist auch nicht das, was man jetzt gerade in Deutschland sehr klassisch kennt, ich sag's mal abfällig, Buddy Leasing, sondern es ist wirklich im Prinzip ja wie ein eigener Standort. Deswegen Argentinien, das interessiert ja sicherlich auch, also am 24.02. Sind die Russen ja in die Ukraine eingefallen. Ich musste die Ukraine verlassen. Ich wollte nicht, aber es war halt einfach im Augenblick die schlauere Entscheidung gewesen. Ich bin zurück zuerst nach Rumänien für ein paar Wochen, dann nach Deutschland und zu meinen Eltern. Muss aber sagen, wenn man wie ich 6 Jahre lang außereuropäisch gelebt hat, findet man sich dann in seiner alten Heimat nicht ganz so zurecht, wie es vorher war. Es hat sich doch in 6 Jahren mehr getan, als man es vielleicht aus Deutschland herauszieht. Ich weiß es nicht. Ein sehr guter Freund von mir aus Kiew, der hat Familie in Argentinien, hat dann gesagt gehabt, naja, wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, dann kommst du einfach zu mir. Und dann bin ich halt eben nach Argentinien gegangen. Das ist aber jetzt nicht der Plan, dass ich nach Argentinien auswandere, sondern ich warte jetzt erst mal ab, bis sich die Lage in der Ukraine oder auch in allgemeinen Deutschland beruhigt und dann geht es wieder zurück in die Heimat. Und um auch eine andere Frage gleich vorwegzunehmen, wir arbeiten natürlich weiter. Also ich habe immer noch meine ukrainische Firma. Wir haben erst Wochen gebraucht, alles wieder zu stabilisieren, aber ich habe es ja schon vorher erwähnt, seit einer Woche sind wir auch wieder im Verkauf. Das heißt also, wir suchen wieder nach Entwicklern. Das ist ja das Schöne an der schönen neuen Welt. Ist im digitalen Bereich, egal wo man auf der Welt ist. Das einzigste Problem ist natürlich immer wieder die Zeitzone. Bei dir ist es gerade 1 Uhr, bei mir ist es gerade 8 Uhr am Morgen. Deswegen wirst du mich ab und an noch einen Schluck Kaffee trinken sehen, damit ich wieder auf Touren komme. Ja. Aber ansonsten ist es eigentlich vollkommen unerheblich.
Ja. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu dir selbst sagen, nochmal auch deine Tätigkeit als CTO, also Entwickler, Teamlead, CTO, in welchen Branchen oder in welchen Bereichen warst du da aktiv?
Ja, das ist eigentlich ziemlich witzig, weil eigentlich habe ich Wirtschaftsinformatik studiert, also habe aber hauptsächlich in der Industrie gearbeitet. Ich bin C++-Programmierer oder war ein C++-Programmierer, so habe ich angefangen und während dem Studium, aber das ist ein kleines Geheimnis, bitte erzähl es keinem, war ich Spieleprogrammierer. Ich habe Computerspiele gemacht. Direkt nach dem Studium mit Spiele ist es schwer, wirklich viel Geld zu verdienen. Das ist tatsächlich eine verhältnismäßig brotlose Kunst. Macht sehr viel Spaß, aber es hat nicht so gut bezahlt. Und irgendwann kommt dann doch das Ökonomische wieder durch und ich bin in die Industrie gegangen, habe dort im Bereich Bilderkennung gearbeitet. Später habe ich gewechselt oder habe ich noch zusätzlich C-Sharp mit aufgenommen und habe für eine sehr große Firma im Bereich Security gearbeitet, also Videoüberwachung und so. Mhm. Und so ging das immer weiter, bis dann halt eben 2012, glaube ich, war das gewesen. Da bin ich dann endlich im Broadcasting gelandet, also quasi in einer Videoaufzeichnung für Broadcast, aber nicht für große, also sondern für kleine. Also Broadcaster sind so Fernsehfirmen, also Produktionsfirmen.
Ja, ja.
Und 2012 bin ich dann tatsächlich, okay, ganz ehrlich, eine Art Midlife-Crisis zurück zur Universität. Wollte was ganz anderes machen. Habe dann dort studiert, nebenbei. Habe ein bisschen als technischer Mitarbeiter an der Universität gearbeitet und habe da zusammen mit Mitstudenten an einem Payment-System gearbeitet bis 2015. Bin dann da nach München gegangen zu einem Payment-Anbieter. Das hat mir aber nicht so gut gefallen. Und da kam dann eben der Auftrag oder die Frage, ob ich bereit wäre, ein Team in der Ukraine aufzubauen. Mhm.
Payment-Anbieter?
Das war dann wieder im Medienbereich gewesen. Und okay. Tatsächlich ist es so eine One-in-the-Lifetime-Chance, also eine Möglichkeit, was vollkommen anderes zu machen. Der damalige Plan war, ich schaue mir das mal für 6 Monate an, länger wird es eh nicht dauern. Und aus den 6 Monaten sind erst 2 Jahre geworden und aus den 2 Jahren sind dann 6 Jahre geworden. Also manchmal nimmt das Leben schon seltsame Wege.
Ja, und dann bist du quasi in der Ukraine hängen geblieben. Genau, und hast dort dein eigenes Business aufgebaut, das Outstaffing-Geschäft.
Genau. Ja. Also im Bereich, das ist wirklich schon eine ziemlich grobe Übersicht. Ich bin, was Projekte angeht, schon eine ziemlich schillernde Figur. Ich habe vorher schon sehr viele Projekte gesehen, war in verschiedenen Ländern unterwegs gewesen, gerade in der Zeit zwischen 2008 und 2012, war ich fast in jedem Land Europas gewesen und habe dort gearbeitet. Also nicht sehr lange, immer bloß für ein paar Wochen. Deswegen habe ich auch am Anfang gedacht gehabt, Ukraine, das wird auch bloß ein paar Wochen, ein paar Monate, bis das Ganze von selbst läuft und dann kann ich wieder gehen. Aber tatsächlich war es so gewesen, es lief zwar verhältnismäßig schnell schon sehr gut, aber ich wollte einfach nicht gehen. Das hat mir in der Ukraine eigentlich sehr gut gefallen.
Na? Ja, sehr gut. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Du hast ja schon gesagt, Outstaffing ist vielleicht ein Begriff, der nicht jedem bekannt ist und auch vielleicht verwechselt wird mit Outsourcing. Vielleicht kriegen wir auch zusätzlich noch den Bogen gespannt, was dann der Unterschied ist zur klassischen externen Beratung. Aber vielleicht kannst du mal beginnen, mal so einen Überblick zu geben. Was ist Outstaffing und vielleicht zu Outsourcing?
Also beim Outsourcing ist ja klassischer, also Outsourcing ist ja eine Art Werksvertrag. Also nehmen wir mal an, eine Firma hat keine eigene Kompetenz in der Mobile-App-Entwicklung. Das kommt sehr oft vor. Entweder sie haben ein eigenes klassisches Softwareprodukt für Desktop-Computer und wollen um Mobile-App erweitern, oder sie haben überhaupt keine Kompetenz in der Softwareentwicklung. Und dann sind die eben auf eine Beratungsfirma angewiesen, die aber auch in der Lage ist, dieses Projekt umzusetzen. Und das ist klassisches Outsourcing, das ist klassisch Werksvertrag. Das heißt also, es steht von vornherein fest, was am Ende rauskommt und wie viel es kostet. Zumindest glauben das die meisten Leute. In Fakt ist es so, dass wohl kaum ein Projekt tatsächlich genauso viel kostet und genau in der Zeit fertig wird. Aber nehmen wir mal den hypothetisch optimalen Fall an. Der Vorteil davon ist natürlich, man weiß vorher ungefähr, was es kostet oder genau, was es kostet, und man weiß, was hinterher rauskommt. Dann auf das genaue Gegenteil ist eben dieses Outstaffing. Im Outstaffing arbeitet man eigentlich nur, die Outstaffer-Firmen arbeiten eigentlich nur mit Firmen zusammen, die bereits ein Softwareentwicklungsteam haben und die auch eine eigene Kompetenz im Haus haben, die aber nicht genug Entwickler haben, um das umzusetzen. Das heißt also, gerade in Deutschland ja ziemlich momentan schwierig. Also treten die einen Outstaffer heran und sagen, ich brauche Softwareentwickler in dem und dem Bereich. Und der Outstaffer, der handelt in dem Moment im Prinzip erstmal wie ein Recruiting, also wie ein Personalbüro, und na, sucht im entsprechenden Land nach Entwickler, macht das so ein kleines Casting und stellt diese Entwickler dann vor. Erkläre es in einem Pitch so, na, der Outstaffer hat eigentlich keine Leistungsverpflichtung. Na, das heißt also, na, er garantiert eine Leistung nicht, was nicht ganz richtig ist. Natürlich garantieren wir unsere Leistung, aber es ist eben kein Softwareprojekt, sondern nur das Bereitstellen von diesen Softwareentwicklern. Ja. Jetzt kommt natürlich meine nächste Frage, ja, was ist dann der Unterschied zu den Consultants? Naja, oder zu dem, was ich vorher Bodyleasing genannt habe. Wir fangen ja erst dann das Suchen an, wenn wir konkret eine Anfrage bekommen. Es ist also nicht so, dass wir selber Softwareentwickler haben und dann kommt der Kunde und sagt so, ja, ich nehme den, den und den, so quasi, als würde er zum Aldi gehen und ins Regal greifen und da den passenden Entwickler rausholen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir uns mit dem Kunden unterhalten und den genauen Bedarf analysieren und dann genau den passenden Entwickler holen und den vorstellen und dann erst einstellen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, sorry für die Unterbrechung an der Stelle, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch schwierig, als Beratungsunternehmen alle möglichen Kompetenzen vorzuhalten in der Kapazität, die sich dann der Kunde zu dem Zeitpunkt wünscht. Also genau. Das ist ja in dem Modell genau richtig, quasi zu sourcen, wenn der Kunde einen Bedarf anmeldet, aber dann halt eben speziell und auch in der Kapazität, in der Menge, die der Kunde dann braucht, oder?
Genau, aber es ist auch so, es hängt halt auch genau davon ab, was denn der Kunde wirklich braucht. Also wir haben zum Beispiel oft Anfragen von Kunden, die besser bei einem Outsourcer aufgehoben werden. Also die kommen und sagen so, ja, ich würde jetzt ganz gerne eine Mobile-App entwickeln, aber da bräuchte ich jetzt erstmal 3 Entwickler, aber die brauche ich bloß für ein Jahr, damit die App dann fertig ist. Na, und die denken dann, es ist dann günstiger, das mit einem Outsourcer zu machen. Na. Dann sagen wir, nee, das Risiko ist eigentlich viel zu groß, weil du hast keine Ahnung vom Mobile-App entwickeln, willst aber das im Prinzip selber machen. Na, dann gehst du doch lieber zu einem Outsourcer, das mag vielleicht ein bisschen mehr kosten, aber dann hast du auch die Garantie eines Ergebnisses.
Wo der Projektmanager dabei ist, der Designer, ein Berater.
Genau. Ne? Deswegen eigentlich, was wir machen, ist ja wirklich so Business to Business, wo das andere Business aber auch schon genau weiß, was es tut. Ne? Mhm. Ich sage jetzt mal ganz böse, viele, die einen Outsourcer beauftragen, die wissen ja eigentlich gar nicht selber, wie man eine App macht. Ne? Da ist es besser, die kaufen gleich ein ganzes Paket. Ne? Mhm. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, ein Outstaffer, der hat kein großes Interesse, dass er quasi so als ein Ersatzmann herhält, halt, um einen Peak abzudecken. Es gibt ja Firmen, man hat jetzt eine neue Softwareversion geplant für Mitte des Jahres und stellt 3 Monate vor Release fest, wow, uns sind die Füße zu kurz, wir brauchen mehr Leute, aber wir brauchen die jetzt eigentlich bloß bis zum nächsten Release. Und dann kommen dann Anfragen so, wir machen gerade eine Umstellung oder ein neues Release, wir bräuchten für 3 Monate nochmal zusätzlich 3 oder 4 Entwickler. Da sind wir die falschen Ansprechpartner, weil wir sagen, wir suchen nur langfristige Beziehungen, weil wir wie ein eigener Standort ist. Man stellt ja auch nicht in der Firma einen Entwickler ein und sagt dann nach 3 Monaten, so, jetzt ist das Projekt fertig, jetzt kannst du wieder gehen. Halt, ne? Na, und für ein Outstaffer ist es genau dasselbe. Da nimmt man lieber einen Bodyleaser, also jemanden, der auf Tagessatzbasis arbeitet, weil da kann man dann sagen, so, ich nehme 3 oder 4 Leute dazu. Ja. Und zu deiner Frage, niemand kann genau den passenden Entwickler vorhalten. Als ein Buddy-Leaser oder als ein Consultant braucht man das gar nicht. Ja, weil, nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Team von 10 Entwicklern bereits, die jetzt gut in C-Sharp sind, aber den bestimmten Library vielleicht nicht kennen. Die können trotzdem für einen Kunden arbeiten. Die sind es gewohnt, sich schnell einzuarbeiten und schnell Leistung zu bringen. Es ist aber so, jetzt bei einem Buddy-Leaser, und beim Outstaffer ist das gefährlich. Bei einem Bodyleaser, ein Projekt besteht ja aus Menschen. Und Menschen können manchmal miteinander gut zusammenarbeiten und manchmal nicht so gut zusammenarbeiten halt. Ne? Bei einem Bodyleaser spielt es keine Rolle. Nehmen wir mal an, die Bodyleaser-Entwickler, die finden jetzt den Kunden gar nicht so toll. Und sagen so, na, das Projekt ist eigentlich langweilig, aber ist ja auch egal, weil man hat keine so lange Kontaktzeit. Man arbeitet vielleicht zwischen 3 bis 6 Monate zusammen. Ne? Und dann bekommt man ein neues Projekt. Beim Outstaffer, wir haben Entwickler dabei, die arbeiten seit 4, 4,5 Jahren jetzt für einen Kunden halt. Das ist ja quasi, der ist wie ein Angestellter halt. Mhm. Das heißt, da muss die Chemie zwischen zwischen den beiden Seiten einfach passen. Die Chemie muss bei jetzt einem normalen Consulting nicht passen halt. Ne? Also in der Beratungsleistung oder in der kurzfristigen Softwareentwicklung ist es ja so, da mache ich halt mal ein halbes Jahr in dem Bereich die Arbeit, wo es mich normalerweise nicht so interessiert. Ne? Das kriege ich hin, aber du kriegst es einfach nicht über eine längere Zeit. Das heißt also, das Fitting zwischen beiden Seiten muss beim Outstaffing wesentlich genauer sein wie bei allen anderen Varianten halt, weil der wird Teil der Familie. Ne? Und da ist es einfach notwendig, dass die Chemie stimmt halt.
Ne? Das hat man wahrscheinlich, genau. Outstaffing ist da ganz vorne dabei, da muss die Chemie stimmen, da muss langfristige gute Zusammenarbeit gewährleistet werden. Hat man natürlich im reinen Contracting oder im Beratungsgeschäft auch, aber natürlich auf kürzere Zeit, wie du sagst, und auch wahrscheinlich eher
genau.
Als Externer in dem Team dann integriert.
Genau.
Bei, genau, natürlich beim Outsourcing, wo Aufträge nach außen gegeben werden, das weniger relevant ist. Da geht es um
genau.
Ein vertrauensvolles
also, siehst,
Projektmanagement und gutes Reporting. Ne?
Du siehst also quasi Linien, wie weit vom Outsourcing, wo eigentlich das Zwischenmenschliche fast keine Rolle spielt, ne, bis zum Outstaffing, wo eigentlich das Menschliche, also das Zusammenarbeiten, das Kollegiale eigentlich die größte Herausforderung ist halt.
Ja.
Also gar nicht mal das Technische. Man muss sowieso sagen, in unserer Branche im Allgemeinen wird der menschliche Faktor total unterschätzt.
Ja.
Also die Softwareentwickler werden viel zu stark immer noch als Funktionseinheiten wahrgenommen, als Assets. Und nicht eigentlich als Menschen. Und das ist gerade bei kleinen Teams bis mittleren Teams, ich sage mal zwischen 1 bis 20 Leuten, ist es sehr, sehr gefährlich. Ja? Ich sage immer zu Kunden, und das hört sich paradox an, es fällt mir leichter, ein Team aufzubauen, das 100 Entwickler hat, als ein Team aufzubauen, das 10 Entwickler hat. Ja? Weil bei 100 Entwicklern, da ist es egal, wenn du bei der Auswahl mal einen Fehler machst. Ne? Da hast du dann quasi vor allem 100 Entwickler, wenn du 10 Entwickler hast, die jetzt in asozial sind oder sowas, dann fällt es kaum ins Gewicht. Du hast genug Redundanzen, ne? Du hast genug Möglichkeiten, innerhalb des Teams zu sortieren oder halt eben wieder Leute rauszuschmeißen. Mhm. Nicht 3 Leute suchen für einen Kunden halt. Ne? Bedeutet jede falsche Entscheidung einen massiven Impact auf das Team. Ja, also auf die Gesamtperformance.
Auf die Zielerreichung.
Genau, und auf die Zielerreichung. Und das wird total unterschätzt halt. Die Kunden fragen mich immer so, ja, wie macht ihr eigentlich so die technische Selektion? Die machen wir nicht. Die technische Selektion, also ob er in der Lage ist, das zu machen oder nicht, da schauen wir natürlich die Dokumente an, was ist eine History halt. Ne? Aber solche Prüfungen überlassen wir den Kunden. Was für uns wichtig ist, ist halt, passt der vom Typus her? Ja, und da habe ich mehr als einmal erlebt, dass der Kunde zu mir sagt so, ja, spielt das überhaupt eine Rolle? Ja, dann sage ich so, naja, eigentlich spielt das genau die Rolle, weil zum Beispiel dann, das entscheidet ja zum Beispiel über seine Loyalität, ja, und auch um seine Duldsamkeit, sage ich mal. Das heißt also, wenn jemand an dem Projekt glaubt oder das Team als seine Familie empfindet, ja, dann bleibt er auch dann, wenn mal der Wind von vorne kommt. Ja. Wenn man den bloß auf einer technischen Ebene ausgewählt hat, halt, ne, dann weiß man nicht so, kann ich mich auf den verlassen. Ne? Ich meine, selbst in großen Firmen passiert es, dass auf einmal, oder gerade in großen Firmen heißt es so, wow, na, wir müssen den Release vorantreiben. Ab jetzt müsst ihr leider auch Samstag und Sonntag arbeiten. Halt. Na, wenn du da nicht einen Entwickler hast, der an die Sache glaubt, dann sagt er, nö, du, ne, da gibt es bessere Jobs.
Ja, ja.
Wenn der aber quasi schon so integriert ist, dass er sich selber als Teil des Ganzen versteht, na, dann muss man den normalerweise gar nicht fragen, sondern dann kommt der zusammen, vorgesetzt und sagt so, ey, schaut so aus, als müsste ich das Wochenende arbeiten, damit wir das Ding auf die Straße bekommen halt. Mhm. Na, also der menschliche Faktor nimmt da eine sehr, sehr große Position ein halt.
Na. Wie ist das denn? Also ich glaube, Grundgerüst ist klar und auch die Zusammenarbeit dieser doch externen Entwickler aus einem anderen Land in dem Team. Ich glaube, das Setting, das habe ich verstanden. Wie ist das denn aber im Daily Doing? Du hattest eben mal erwähnt, das ist wie eine Abteilung in einem anderen Land. Sind die Kollegen dann aus der Ukraine zum Beispiel ja wirklich in der Organisation integriert? Werden die zu außer, ja, sag ich mal, zu Terminen außerhalb des Projektgeschehens eingeladen, zu Townhall-Meetings, zu Team-Events, ne, jetzt während Covid die ganze Zeit ja auch remote. Wird sowas dann auch gemacht?
Ja, also auch da wieder der Unterschied zwischen Outsourcing über die Linie zum Outstaffing. Beim Outsourcing arbeitet man ja als Unternehmen meistens mit einem Account-Manager zusammen, das heißt als mal zu einer Schlüsselperson, bei der von einem Seite die Information reinkommt, die dann ins Team distributed wird. Beim Outstaffing ist es total anders. Die Integration ist zu 100%. Das heißt also, die Entwickler kommunizieren direkt mit den anderen Entwicklern aus der eigenen Firma. Die sind in jedem Jira-Team-Meeting mit dabei. Und eigentlich werden die auch wie normale Mitarbeiter behandelt. Es ist also nicht so, dass man jetzt sagt, der kommt von MCBK. Das ist ein MCBK-Entwickler, sondern man sagt dann so, ja, der gehört zum Team Kiew. Also, so war das bei uns gewesen. Okay. Also der Entwickler selber betrachtet uns genauso als Dienstleister, wie unsere Kunden uns als Dienstleister betrachten. Das heißt also, der sagt halt so, ja, MCBK, ich habe immer gesagt, wir sind die Mutter der Kompanie halt. Wir übernehmen also quasi das Administrative, und wenn der Entwickler ein Problem hat auf einer verwaltungstechnische Ebene, dann lösen wir das. Aber innerhalb des Teams, also in den technischen Ablauf, greifen wir nicht ein. Das heißt also, es findet eine hundertprozentige Integration statt. Und bevor Covid uns getroffen hat, sind Entwickler nach Deutschland geflogen oder eben Deutsche in die Ukraine geflogen und haben dann auch hier gearbeitet halt. Okay. Also das ist also tatsächlich eine hundertprozentige seamless Integration in die Arbeitsabläufe des Kunden halt.
Ja. Okay, ja, verstanden. Ja, das hört sich gut an, weil dadurch schafft man dann auch diese, ja, das ist so denglisch, aber diese Low Friction, du sagst eben, genau. Das Verwaltungstechnische wird abgewickelt, und die Kollegen können sich einfach auf ihren Kernbereich, auf ihre Expertise fokussieren. Und der Kunde hat das Gleiche, ne, hat genau den gleichen Effekt.
Also, es ist ja so, das gilt jetzt ja nicht nur für MCPK, sondern es gilt im Outstaffing im Allgemeinen. Ein guter Outstaffer ist besser, als man selber machen könnte. Also zum Beispiel ist es ja so, wir haben ein größeres Recruitment. Na, das brauchen wir ja, weil wir rekrutieren ja nicht für einen Kunden, wir rekrutieren ja für mehrere Kunden halt. Und wir machen ja nichts anderes, außer nach Softwareentwicklern suchen. Also nehmen wir mal den klassischen, sag ich mal, Kunden, der hat ein Softwareprodukt, der hat eine Entwicklungsabteilung, der hat aber auch ein Marketing, der hat ein Sales, der hat dann auch irgendwelche anderen Verwaltungen und sowas halt. Da hat man ja ein heterogenes Umfeld in der Firma halt. Mhm. Ne? Das heißt also, die Personalabteilung kann sich nicht nur allein auf Entwickler konzentrieren, sondern die muss sich aufs gesamte Unternehmen konzentrieren. Mhm. Und die Entscheidungsträger, die kümmern sich nicht nur um die Entwickler, sondern die müssen sich ums Produkt nahe kümmern und das Ganze halt. Also das heißt, die Entwicklung ist nur ein kleinerer Teil. Ne? Wir bestehen nur aus Entwicklung und Recruitment. Ja, das heißt also, unsere Recruiter machen nichts anderes, außer nur Softwareentwickler zu suchen und zu casten. Ja, wir machen nichts anderes, als Softwareentwickler zu verwalten. Und das ist ja so, und da kannst du jeden HR fragen, nennen wir die betreuungsintensivste Abteilung in deinem Unternehmen, dann sagen die meisten Softwareentwickler. Ja, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist immer so, dass Softwareentwickler immer ein bisschen als, sag ich jetzt mal, schräg gelten halt. Na, die gelten immer noch ein bisschen so, also, oh, der ist Softwareentwickler halt. Na, die spielen Brettspiele und wollen das und das und das. Das ist unser täglich Brot. Aber beim Kunden ist es quasi ein gewisser Aufwand, den er zugunsten seiner anderen Abteilungen, die er auch pflegen muss, einfach nicht leisten kann. Na, deswegen ist ein mittelmäßiger Outstaffer einer guten Firma überlegen, weil der sich einfach fokussiert. Und wenn man wie uns das Ganze so optimiert hat, dann ist es natürlich so, dass der Kunde hat überhaupt keine andere Chance. Ich muss sogar sagen, mit meiner Erfahrung, die ich jetzt die letzten 6 Jahre gemacht habe, sehe ich sogar, dass auch in Deutschland sowas notwendig wäre, dass man einfach sagt so, na, dann lagern wir die Verwaltung der Softwareentwicklung aus, weil damit nehmen wir viel Betreuungsaufwand aus der aus unserer Firma heraus und können uns auf das Eigentliche konzentrieren, nämlich auch das Produkt an den Mann zu bringen und auch zu erkennen, was denn Neues nötig ist für das Produkt halt.
Mhm. Ja, sehr wahr. Was sind denn die Kunden? Also welche Unternehmen sind denn für sowas offen, beziehungsweise kann man das so abgrenzen? Ist da der Bedarf im Konzernbereich weniger groß, weil die irgendwie eine große Brand haben und selbst gut rekrutieren? Ist das da im Mittelstand oder gilt das durch die Bank weg? Oder wann lohnt sich das? Bei einem Einzelentwickler oder muss man dann irgendwie schon ganze Teams zusammensuchen?
Also beim Einzelentwickler lohnt sich so ein Outstaffer kaum. Sagen wir es mal so, es hat auch verschiedene Gründe. Es sind also ziemlich viele Fragen, die du jetzt hast. Lass mich das mal der Reihe nach aufdröseln. Wir haben eigentlich Kunden aus verschiedensten Branchen, aber was auf jeden Fall sich abzeichnet ist, wir haben nur B2B-Kunden. Also wir haben keine Kunden, die tatsächlich Software für Consumer produzieren.
Okay.
Das ist aber sicherlich auch Zufall. Ein Teil Zufall, ein Teil der Tatsache geschuldet, weil viele Firmen, die jetzt im B2B-Bereich unterwegs sind, die sind für den Einsteigerentwickler eher unsichtbar.
Ja.
Ich sage immer, wenn du nicht gerade Google oder Apple bist, dann hast du einfach auf dem Markt des Rekrutierens schlechte Karten.
Ja, die Entwickler heutzutage wiederkennt.
Ja. Genau. Ne? Jetzt zum Beispiel mal ein einfaches Beispiel, wie ich Informatik studiert habe in den 90er Jahren. Ich habe in einer Firma gearbeitet, die hat Software für die hydrodynamische Simulation von Abwasserkanälen programmiert. Na, genau. Also wir haben immer scherzhaft bei mir gesagt, wir sind Kloakenprogrammierer. Ne?
Das ist, erstmal auf die Idee kommen, dass es den Job gibt, ja? Dass es diese Branche überhaupt gibt.
Dass es die Branche überhaupt gibt. Super spannend. Ja. Ich kann dir gar nicht sagen, ein kleines Team, wirklich intensiv Gedanken gemacht über, wie wird sowas simuliert, was ist eigentlich nötig. Ein Wahnsinnsbedarf am Markt, aber versuch mal einen Studienabgänger zu überzeugen, hey, arbeite doch bitte für eine Softwarefirma, die quasi Abwasserkanäle simuliert hat. Ja. Das ist also sehr, sehr schwierig. Wenn du auf der anderen Seite aber sagen kannst im Vorstellungsgespräch, hier, wir programmieren die App, die findest du im App Store, kannst du runterladen, kannst du spielen oder sowas, dann findest du natürlich auch Leute leichter zu begeistern dazu. Ja. Also deswegen sage ich jetzt mal, einer der Gründe, wieso man mehr im Business-to-Business-Bereich unterwegs ist, ist eben genau das. Mhm. Das Zweite ist, natürlich haben viele Firmen, ich sage immer, keine Firma geht freiwillig zu einem Outstaffer, gerade aus dem Mittelstand. Das ist immer noch dieses, ich sage jetzt mal gerade in Deutschland weit verbreitet, denken das nach Corona nachgelassen hat, so, ja, wir wollen das In-House haben. Ne? Outstaffing ist auch In-House. Wir übernehmen ja bloß die Suche und die Verwaltung halt. Mhm. Ne? Da ist noch viel in der Denke drin, ist so, wir wollen das Ganze selber machen und so halt. Da nimmt man Verschritt in den Kauf, wobei es eigentlich keinen eigentlichen Vorteil bringt. Das bedeutet aber auch, dass Kunden sehr spät zu uns kommen. Ne? Mhm. Also die kommen, die sagen, wir brauchen 4 neue Entwickler, lass uns mal eine Kampagne starten im Recruitment. Ich habe da was von Active Sourcing gehört, lass uns das mal ausprobieren. Und dann traben die los und suchen nach 4 Entwickler. Und nach 6 Monaten stellen sie fest, sie finden keinen. Und dann überlegen sie sich, okay, was können wir als anderes machen? So, weiß nicht, soll man vielleicht nach einem Outstaffer suchen und so. Und dann sind 8 Monate vergangen. Ne? Eigentlich sollte eine Firma sagen, in dem Moment, wo sie sagt, wir brauchen Leute, sofort auch die anderen Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ne? Okay. Die können ja parallel noch nach Leuten am Markt suchen halt. Ne? Aber den großen Fehler, den Firmen machen, ist halt einfach, die sagen, wir probieren jetzt erstmal das eine. Und wenn das nicht klappt, dann probieren wir das andere. Ne? Mhm. Und dann sind schon wieder 6-8 Monate vergangen. Und das ist natürlich problematisch, weil auch wir als Outstaffer brauchen Zeit, Leute zu finden. Und wenn du natürlich dann quasi schon unter den Druck kommst, dass der Kunde kommt und sagt so, ja, okay, wann sollte man denn die Leute boarden? Also wann sollte man die Leute finden? Dann sagen die, also wir brauchen die schon seit 3 Monaten. Das ist echt dringend. Dann sagen wir, ja, super. Das ist ja schön, dass du uns so viel Spielraum gibst halt. Ne?
Was ist denn eure Lead Time, bis ihr so ein Team zusammengestellt habt? Sagen wir mal 3-4 Leute?
Das hängt extrem davon ab, was für technische Qualifikation du suchst.
Ja.
Halt. Ich sage jetzt mal, vor Corona und auch in der Anfangszeit von Corona war tatsächlich so eine Boarding Time zwischen, sag ich mal, das Schnellste, was geht, ist 4 Wochen. Mhm. Aber im Mittel war es 6 bis 10 Wochen gewesen.
Okay.
Wenn ein Arzt sagt, dauert 10 bis 12 Wochen, dann heißt es, na, der Job ist so unattraktiv, dass er gar nicht mal glaubt, dass er irgendwen findet. Das ist mal so ein bisschen auch die lange Bank schieben.
Ja, ja.
Wobei man aber auch sagen muss, jetzt zum Beispiel Anfang 2022 war die Situation am Arbeitsmarkt für Unternehmen nicht nur in Europa, sondern auch in der Ukraine schon ziemlich katastrophal. Ich sage immer, es war bei uns weniger katastrophal als in Europa. Na, also okay. In Europa war es, also in der Ukraine war es schwer, gute Entwickler zu finden. Ich sage war, weil da komme ich auch später nochmal dazu. Aber es war möglich. In Deutschland war es schlicht und ergreifend völlig utopisch.
Mhm.
Ich bin da in engen Kontakt mit Firmen und die haben gesagt gehabt, was uns momentan da als Bewerber auf den Tisch kommt, das ist, wenn überhaupt irgendwas kommt, na, das ist nicht gut genug.
Ja. Darf ich noch einmal da reinbohren? Wir hatten eben Branchen angesprochen, auch den Unterschied zwischen B2C-Brands und B2B-Unternehmen. Aber was bedeutet das für die Unternehmensgröße? Gibt es da irgendwelche, sage ich mal, Schwellen, ab der es für ein Unternehmen Sinn macht? Du hattest angesprochen, Unternehmen sollten eigene Entwicklungskompetenzen haben, eher, ne, und die auch die Führungskompetenz dann haben und wollen ihr Team eher erweitern. Aber geht das dann rein im Mittelstand oder machen das auch Konzerne, so wie ihr das auch anbietet?
Das machen auch Konzerne. Der entscheidende Vorteil für Konzerne, das ist ja auch der Grund, wieso man Freiberufler nimmt, in großen Konzernen, ist die Flexibilität. In Deutschland ist es Arbeitsrecht über alle Branchen hinweg unifiziert. Ein Softwareentwickler braucht mit Sicherheit nicht denselben Kündigungsschutz wie jetzt irgendein Arbeiter in der Automobilbranche, weil ein Softwareentwickler gerade zurzeit immer einen Job findet. Firmen wünschen sich eine Flexibilität, die Gesetzgebung in Deutschland zum Beispiel jetzt, aber auch in Österreich nicht hergeben. Man hat einfach, wenn man ein neues Produkt plant, da weiß man nicht, ob das dann anschließend auch den Erfolg hat, eine bestimmte Teamgröße zu halten. Man hat ja auch noch das alte Gänsefüßchen Buckelball-Modell, wo man sagt, so, man braucht in der ersten Phase der Entwicklung viel Entwickler und dann später nicht mehr so viel im Maintaining halt. Ne? Und diese Flexibilität wird großen Konzernen einfach nicht zugestanden. Das heißt also, die bauen 100 Leute auf und es ist auch wirklich so, dass die versuchen, diese Entwickler dann auch zu halten. Aber es ist manchmal auch so, dass man sagt, so, naja, jetzt haben wir 100 Entwickler, eigentlich brauchen wir 70, wir können aber auch entschiften, jetzt müssen wir abbauen. Ja? Und diese 30% Flexibilität decken eigentlich die meisten Konzerne heutzutage eben entweder über Freiberufler oder über Ausstaffer ab. Das ist vollkommen normal. Ja? Und das ist auch gar nicht bösartig, sondern das ist halt einfach auch der Tatsache in der Softwareentwicklung geschuldet, dass man zu verschiedenen Zeiten des Projekts, der Projektphasen auch verschiedene Kompetenzen braucht halt. Und solange alle Parteien sich dessen bewusst sind, sehe ich darin auch nichts Falsches.
Ja.
Also von daher findet man es auch in Konzernen. Natürlich ist es so, wenn du in diese Branche einsteigst, dann fängt man nicht gleich mit Siemens an halt. Ne? Also da gibt es dann auch sowas, das nennt sich Einkauf und diese legendären Einkaufsnummern. Na, das heißt also, wenn man nicht schon mal vorher irgendwann einen Auftrag in seinem Leben platziert hat, dann kommt man da auch nicht rein. So auch wir nicht. Deswegen haben wir uns jetzt auf den deutschen Mittelstand KMU konzentriert. Es gibt Outstaffer, die sind so strukturiert, dass sie sagen, wir arbeiten auch mit Firmen zusammen, die bloß einen Entwickler brauchen. Na, das ist uns egal. Das ist auch eine Sache des Preises. Bei uns ist es so, wir sind kostengünstig für den Kunden. Und da ist es natürlich so, dass es manche Sachen gibt, die man über die Jahre lernt, was man nicht macht. Also zum Beispiel, wir arbeiten eigentlich nicht mehr mit Startups zusammen. Was ich auf der einen Seite sehr bedauere, weil ich liebe neue Ideen, aber auf der anderen Seite ist es so, dass es sehr risikobehaftet ist. Das heißt also, die sind auch von Finanzierung angewiesen und egal wie gut das Produkt ist, wenn der Investor abspringt, hat man auf einmal Entwickler, die man nicht mehr beschäftigen kann halt. Was die Teamgröße angeht, habe ich schon gesagt gehabt, es fängt immer mit dem ersten Entwickler an, beim Outstaffing. Aber eine Mindestteamgröße sollte in den ersten 6 bis 12 Monaten auf 3 Entwickler ansteigen, weil sich sonst der Entwickler in der Ukraine als Randfigur empfindet. Also eine Integration in ein Team ist dann schwierig, und auch die Retention, wenn der Entwickler sich nicht als Teil des Teams fühlt, oder das Gefühl hat, er ist irgendwie ein Söldner, der weit weg im weiten Ausland ist. Und das lässt sofort nach, wenn er weiß, er ist einer von drei Ukrainern zum Beispiel. Da hat man schon wieder so eine Art Teilteam und so ein Teilsetting, wo er sich dann mit identifizieren kann, dass er sagen kann, so ja, ich gehöre zum ukrainischen Teilteam. Na?
Eine Folgefrage, die mir da natürlich aufkommt, wenn du Mittelstand sagst, deutscher Mittelstand, ja oft eben deutschsprachig. Natürlich ist in der IT alles Englisch und wir sagen, fast jeder Softwareentwickler ist in der Lage, sich da auch über die Themen auf Englisch auszutauschen. Aber dennoch kommt das Modell dann nur in Frage für Unternehmen, die schon englischsprachige Teams haben?
Da komme ich jetzt wieder als Berater ins Spiel mit meiner Erfahrung. Ich helfe den Firmen bei der Transition. Was müssen wir tun, um zu gewährleisten, dass es funktioniert? Und ich stelle fest, dass da gerade der Bedarf wächst. Ich hatte erst in den letzten paar Wochen verschiedene Gespräche mit Firmen aus dem Mittelstand, die aber schon über 100 Mitarbeiter hatten und auch große Entwicklungsteams hatten, die aber rein deutschsprachig sind. Und die einfach jetzt die Notwendigkeit sehen, dass sie international sourcen, aber einfach nicht wissen, wie sie das Risiko einschätzen sollen und wie sie sich vorbereiten können. Mhm. Also letztendlich ist es so, jede Firma, ich sag's mal, es spielt keine Rolle, wenn man unter 20 Mitarbeiter hat. Aber mehr wie 20 Mitarbeiter oder mehr wie 50 Mitarbeiter in der Softwareentwicklung, dann kommt man nicht mehr umhin, dass man quasi sich international im Sourcing aufstellt. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Das sagen alle Zahlen, das sehen wir in unserer täglichen Arbeit. Das heißt also, entweder eine Firma macht diese Transition, dass sie sich öffnet für den englischsprachigen Entwicklermarkt, oder sie kann dabei zuschauen, wie sie langsam verödet, bis gar nichts mehr übrig ist. Hm. Ja.
Hast du ein Beispiel oder so ein Ad-hoc, sage ich mal, Tipp an der Stelle, wie man so eine Transition hinbekommt von Deutsch zum englischsprachigen Team? Sind es dann Mischteams? Also was kann ich mir darunter vorstellen?
Es gibt verschiedene Ansätze. Leider, also es ist so, man kann es natürlich einfach so machen, dass man sagt, so, wir probieren es einfach aus. Tatsächlich sind bei vielen Teams, man sieht Probleme, wo gar keine Probleme sind. Und unterschätzt da die Stellen, wo eigentlich Probleme auftauchen können. Ein ganz einfaches Beispiel. Also es gibt zwei Beispiele. Das erste ist, geht in den soziokulturellen Bereich. Man wirft immer ganz gerne alle ausländischen Softwareentwickler in einen Topf. Aber das ist nicht richtig. Also man hat nur Angst, so ja, versteht er mich nicht nur auf der sprachlichen Ebene, sondern auf der sozialen Ebene auch. Mhm. Da sind viele große Herausforderungen. Jetzt ist es aber so, du hast einfach in manchen Ländern einen verhältnismäßig großen soziokulturellen Unterschied. Na? Du hast zum Beispiel Länder, bei denen man als Mann sich zurückgesetzt fühlt, wenn man das Gefühl hat, man kann etwas nicht lösen. Du hast aber auch Länder, die sind genauso wie wir, dass jetzt in Deutschland eine totale Unternehmenskultur ist, wenn jetzt ein Fortsetzer zu mir kommt und sagt, so mach das und das und ich sehe, wow, das ist nicht machbar, dann sage ich so, das ist nicht machbar. Na, das kann dir einfach in anderen Ländern passieren, dass einfach der Vorgesetzte so einen hohen Stellenwert hat, du gar nicht wagst zu widersprechen halt. Und das kann natürlich in der Softwareentwicklung fatal sein. Ja. Oder dass man zum Beispiel auch gar nicht möchte, dass der Entwickler gar nicht eigene Entscheidungen treffen kann. In Deutschland wird viel Verantwortung auf einzelne Mitarbeiter gelegt, aber auch delegiert. Also wir haben immer sehr eine strikte Hierarchie. Es gab mal diese Tendenz, diese amerikanische Tendenz der flachen Hierarchie. Hat sich in Deutschland nicht so in der Form durchgesetzt, finde ich gar nicht mal so gut im Übrigen, diese flache Hierarchie, weil da ist es dann oft so, dass wenn der einzelne Entwickler keine Verantwortung übernehmen will, dann macht er überhaupt nichts, bis dann endlich der einzigste Entscheidungsträger da ist, den er dann wieder fragen kann. Ne? Also man sieht also Probleme in den soziokulturellen Unterschied. Da hat man aber mit Osteuropa und nicht nur mit der Ukraine, sondern auch mit Polen oder sowas, da ist eigentlich der soziokulturelle Unterschied sehr, sehr gering. Mhm. Ja, das sind Details. Jetzt zum Beispiel in der Ukraine gilt es als unglücksbringend, wenn man ein Geldstück aufhebt, das man auf der Straße findet. Man als Deutscher gehe ich durch München und sehe einen Pfennig, denke so, wow, einen Cent muss ich haben. Denkt sich jetzt, Glückstag. Ich gehe da durch Kiew durch mit meinen Kollegen und sehe ein Geldstück und bück mich und der schubst mich weg und sagt, um Gottes Willen, heb das nicht auf. Das ist ein Unglück. Ne? Also na, das sind ja da haben auf der einen Seite, da ist das Paradoxon, auf der einen Seite unterschätzen die Firmen diese soziokulturellen Unterschiede, ne? Aber auf der anderen Seite machen die auch zu groß. Was wir auch oft sehen, ist die Angst der Stammbelegschaft gegenüber diesem Outstaffing. Mhm. Das sind zwei Probleme. Das erste ist natürlich das persönliche Problem, das kenne ich selber sehr gut. Du sprichst, wenn du kein gutes Englisch sprichst, dann schämst du dich. Ja? Also ich kenne eben dieses Gefühl, dass wenn ich in einem Land bin und ich verstehe die Sprache, dann fühlt sich das für mich an wie eine Behinderung. Mhm. Und dann entwickelt man gleich so eine Abwehrhaltung. So hoffentlich spricht er mich nicht an, weil ich kann nicht antworten halt.
Okay.
Also das ist diese ganz natürliche Angst halt. Und diese Angst entwickelt sich dann zu einer Aversion und die ist nicht zuträglich für das Projekt. Ne? Da kann man aber dagegen was machen. Und das Zweite ist natürlich auch, da kommt ein Entwickler aus einem anderen Land, die wollen uns alle rausschmeißen, um Geld zu sparen. Ja, das sehe ich gerade bei Entwicklern ab 45, die schon seit 20 Jahren oder eben noch länger schon Betriebszugehörigkeit haben und da heißt, da kommt man was Neues, die wissen alles besser und jetzt geht es darum, uns abzusägen halt. Ja. Na, ganz ehrlich, heutzutage sind Entwickler so selten, solange der programmieren kann, der kann 75 sein, das ist mir vollkommen Bumbe, solange er performt halt, na, oder gut genug performt. Und aber gegen das kann man was machen. Das eine ist tatsächlich, dass man im Prinzip auch das Gespräch, dass man die Bestandsentwickler in der frühen Phase einbindet, ne? Dass man denen nicht einfach mal eine ganze Gruppe neue ausländische Entwickler vor die Füße wirft und sagt, so da, jetzt arbeiten wir mit denen zusammen. Mhm. Ne? Und da muss jetzt was rauskommen, Leute. Ne? Weil da erzeugt man einfach eine Abwehrhaltung. Und diese Abwehrhaltung ist der erste Schritt, dass die ganze Geschichte scheitert. Ja? Aber da, das ist so, da kann man die Leute abholen. Ja? Das heißt also, sowas, was ich auch mache, wenn ich Kunden frage, ja? Dann gehe ich einfach her und spreche mit den einzelnen Entwicklern. Ja? Also ich schaue mir das Projekt an, aber ich schaue mir jetzt nicht das Projekt an auf der technischen Ebene, sondern wie ist es quasi strukturiert, wie interagieren die Leute miteinander. Das hört sich jetzt ziemlich schräg an, so sozialpädagogisch, aber ist tatsächlich wichtig. Man muss dann die Leute identifizieren im Team, die tatsächlich auch für die mentale Gesundheit der Teammitglieder wichtig sind. Ne? Das ist auch eine ganz seltsame Geschichte, weil es nicht immer der Teamlead. Ne? Es kann auch sein, dass da solche technischen Evangelisten dabei sind, also Leute, die von anderen Leuten gefragt werden, was soll ich für eine Technik nehmen oder sowas halt. Mhm. Ne? Und mit denen muss man in einem frühen Feld sprechen und man muss die abholen und dann ist die Integration auch leicht. Dass die ganze Dokumentation in Deutsch ist, spielt überhaupt keine Rolle. Also fast überhaupt keine Rolle. Und das überrascht die Kunden auch immer, wenn ich sage, so, das ist eigentlich egal.
Ja? Das finde ich jetzt aber interessant. An welcher Stelle ist also weshalb kann das egal sein?
Komm, wir sind alle Ingenieure, keiner liest die Anleitung. Entschuldigung, das war jetzt die platte Aussage, aber tatsächlich ist es so. Erstens mal, das war früher ein Problem. Mhm. Es hat sich aber auch jetzt die Strategien innerhalb der Softwareentwicklung angepasst. Früher war es so gewesen, entweder du hattest überhaupt keine Dokumentation, oder du hattest ein Übermaß an Dokumentation, der auch noch veraltet war. Ne? Weil wenn es was nicht gibt, dann ist es eine aktuelle Dokumentation über den tatsächlichen Sachstand im Projekt. Ne? Erst mit den entsprechenden Tools, Software as a Services und solche Sachen wie Jira oder sowas, überhaupt gelungen, Dokumentationen so aufzubauen, dass sie auf der einen Seite aktuell genug sind, damit sie Sinn machen, aber auf der anderen Seite auch nicht völlig eskalieren. Mhm. Ne? Wenn also einer sagt, ich habe da 10.000 Seiten von Dokumentation, dann weiß ich ganz genau, 80% von der Dokumentation ist schon so outdated. Ne? Da liest man eine Dokumentation so, so macht ihr das so. Nee, das ist schon nicht mal aktuell. Das muss aktuell, kann das mal einer aktualisieren? Ne? Und das nächste ist, die Übersetzungstools haben in den letzten 5 Jahren eine Qualität erreicht, die ist wirklich atemberaubend. Mhm. Ne? Ich spreche da nicht nur von Google Translate, sondern vor allen Dingen auch von solchen Tools wie Keeple. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist tatsächlich eine deutsche Firma, die erreichen eine Qualität, dass sogar ich das noch verwende, um meine Texte von Deutsch, Englisch, Deutsch quasi zu übersetzen und zu sehen, Na, was für Variationen sind möglich oder sowas. Also ein super geniales Tool. Also das ist der absolute Wahnsinn. Und da muss ich sagen, wenn die Dokumentation richtig strukturiert ist, dann reicht meistens tatsächlich eine automatisierte Übersetzung aus, wenn dies nötig ist halt. Der Punkt ist also so, das Wichtigste ist, also bei, also wenn man jetzt sagt, okay, wo sehe ich jetzt das absolut Wichtigste? Das Wichtigste ist erst einmal, die Leute müssen tagtäglich eben miteinander reden. Man muss eben, wie das auch bei Sprints, also bei Scrum üblich ist, so diese Dailies machen halt, wo auch dann die Leute Englisch sprechen müssen. Das ist für viele Menschen in den ersten 6 Wochen ein absoluter Albtraum. Na, das Schöne an Englisch ist, mit 200 Wörtern überlebt man alles. Na, das heißt, nach 6 Wochen ist dieser Schmerz getan. Und das Zweite ist, die Leute müssen die neuen Tickets in Englisch machen. Nicht die alten, aber die neuen Tickets. Mhm. Weil dann wächst das Alte raus.
Ja.
Und damit, das sind eigentlich die beiden wichtigsten Schritte. Es ist so, viele Firmen können das aus eigener Kraft. Es kann aber auch sein, dass man jetzt zum Beispiel sagt, so, das ist eine große Firma, oder die haben jetzt, sagen wir mal, an die 100 Entwickler. Gibt es dann 2 Varianten. Die eine Variante finde ich gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt, ist, man macht ein englischsprachiges Team und stellt es einem anderen Team zur Seite. Ja. Das ist am Anfang sehr, sehr leicht, weil man isoliert das Problem, aber man verpasst die Chance der Integration und vor allen Dingen werden die Bestandsentwickler nicht nach vorne geschubst. Das heißt also, das bleibt dann immer wie so ein, ich sag's mal bösartig, wie eine Art Geschwür für die anderen Entwickler halt. Mhm. Aber die englischsprachigen Entwickler, die sind halt nun mal die Zukunft. Dieses international Aufstellen halt ist die Zukunft. Und da müssen auch die Bestandsentwickler in die Richtung erzogen werden, dass sie das auch entsprechend akzeptieren. Und diese Chance verpasst man. Dann ist es eher da besser herzugehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt mal bloß bei 100 Leuten 3 oder 4 handverlesene Entwickler, die auch die soziale Kompetenz mitbringen und tun die auf die Teams verteilen, damit diese Teams das lernen. Und es ist auch tatsächlich so, wenn ein Team einen guten englischsprachigen Entwickler drin hat, dann nach 3 Monaten wollen die nicht mehr auf den Entwickler verzichten und nach weiteren 4 Wochen wollen die mehr von der Sorte. Also sprich, man zeigt ihnen den Entwickler, man lässt sie mit dem Entwickler zusammenarbeiten und dann die erste Erkenntnis, die sie da haben, ist so, wow, das ist ja ein Mensch wie ich. Das ist ja das Nächste, also ein Ukrainer, der ist nicht zu unterscheiden von einem Deutschen halt. Außer, dass man halt Englisch sprechen muss halt. Die haben übrigens auch sehr gutes Bier. Und wenn die jetzt erstmal diese Angst überwunden haben, halt, das integriert haben, dann sagen sie, ja klar, nehmen wir noch einen weiteren Entwickler. Ja, also das ist schon, das ist eigentlich meine Lieblingsherangehensweise halt.
Ja. Würdest du sagen, wieder dieses Beispiel herangezogen, wieder einfacher eigentlich, solche Integrationen von Deutsch auf Englisch zu machen, wenn es ein sehr, sehr großes Team schon gibt, um eben diese handverlesenen Integrationspunkte dann quasi zu picken und damit das Team zu integrieren? Oder willst du sagen, in einem 10-Mann-Team ist es eigentlich auch einfach, weil da ist...
Geht im 10-Mann-Team genau.
Gibt es halt auch weniger Schmerzpunkte, ja?
Genau, also es ist tatsächlich so, man findet heutzutage kaum noch größere Teams, wo nicht zumindest Entwickler mit ausländischen Wurzeln drin sind. Halt, also zum Beispiel gerade im deutschsprachigen Raum, wenn du 100 Entwickler in der Firma hast oder 50 Entwickler, hast du zum Beispiel einen türkischstämmischen Entwickler mit dabei schon oder einen spanischstämmischen oder sowas halt, die ja dann auch die Probleme kennen und die auch die soziokulturellen Unterschiede kennen halt. Und dann auch zum Ukrainer sagen können, so pass auf, das läuft hier so und so. Ich weiß das, weil es ist mir passiert. Sozusagen halt. Also es ist ja so, viele Firmen haben ja eigentlich schon ausländische Entwickler, bloß die ausländischen Entwickler können Deutsch.
Ganz genau.
Es ist also nur noch die Sprachhürde.
Ja.
Aber diese ausländischen Entwickler, die haben auch eine viel höhere Bereitschaft, sage ich jetzt mal, auch bei dieser Integration mitzuhelfen, weil die haben sich selber auch in dieser Position befunden halt. Das ist aber jetzt nichts gegen jetzt die deutschen oder gegen die standarddeutschen Entwickler, bei denen die sind eher durch diese Sorge getrieben halt, so dass dass es sich lächerlich machen oder dass es einfach nicht bringen na, in der internationalen Kommunikation. Ganz ehrlich, das ist Blödsinn. Na, ich habe es geschafft. Na, und ich sage immer zu den Leuten, bis ich 37 Jahre alt war, habe ich gedacht, ich spreche ganz passabel Englisch und schaue ab und an mal englische englische Kinofilme an. Ja, und dann habe ich angefangen, im Ausland zu arbeiten. Ne, und dann hast du auf einmal Schwierigkeiten, deinen Kaffee zu bestellen oder in so einem Starbucks, fragt dich einer, was will der? Was will der? So, ach, der will meinen Namen. Wieso will der meinen Namen? Na, damit er ihn auf einen komischen Becher schreibt halt. Das trifft jeden. Jeder steht am Anfang in dieser Kommunikationshürde. Man muss erstmal seine eigene Angst überwinden und dann überwindet man auch diese Kommunikationshürde. Na.
Entschuldigung. Kein Problem. Ja, perfekt. Aber ich glaube, das ist ganz gut verstanden. Vielen Dank für den Einblick da in das Thema Outstaffing. Obwohl ich noch eine Frage habe zu dem Geschäftsmodell an sich, weil du davon gesprochen hast, natürlich der Unterschied zwischen einem zwischen Beratung, Contracting, wo ja Tagessätze abgerechnet werden und dann auf der anderen Seite im Agenturstil oder im Outsourcing, wo man natürlich auch Werkverträge machen kann. Wie macht ihr das dann? Sind das weiterhin Tagessätze oder Monatspauschalen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das sind Monatspauschalen. Im Prinzip ist es ja so, dass es sind Monatspauschalen und wir unterscheiden zwischen unserer Service-Fee und halt eben dem, was der Entwickler halt kostet. Und der Entwickler ist ja dann bei uns quasi im Auftrag angestellt.
Ja. Ja.
Das heißt also, der Kunde muss alle Kosten dieses Entwicklers übernehmen. Ja. Und auch die sogenannten Nichtstunden. Also es ist ja so, beim normalen Outsourcing oder beim Bodyleasing, wenn man mit Tagessätzen arbeitet oder gerade mit Stundensätzen arbeitet, zahlt man ja angeblich nur die Stunden, die er auch tatsächlich gearbeitet hat. Halt, ne? Tatsächlich ist es nicht so, man zahlt auch die Stunden, die er nicht gearbeitet hat, weil von was soll er ansonsten das Leben in dieser Zeit halt. Ne? Na, der Outstaffer ist wesentlich präziser in dieser Darlegung der Kosten, weil wir sagen mit der Monatspauschale genau, der kriegt das Gehalt, das kommt als die Steuern, Gebühren drauf und das ist unser Service-Fee halt. Ne? Und ob der Entwickler programmiert oder nicht programmiert oder ob er im Urlaub ist, das ist für uns als Outstaffer vollkommen egal.
Ja.
Das ist also schon der große Unterschied. Da sagt der Kunde schon mal so, da zahle ich ja seinen Urlaub, für was zahle ich ihn da? Ja, du zahlst immer den Urlaub. Ja, wenn du jetzt die Tagessätze berechnest, dann hast du natürlich die Krankheitstage und die Urlaubstage eingerechnet halt. Es macht ja da keinen Sinn halt. Ne? Ich bin manchmal gerade bei kleineren Unternehmen überrascht, dass man dann da diese Denke hat, aber ich zahle auch nicht für seinen Urlaub. Ne?
Ja,
das
sage ich doch,
du zahlst immer für den Urlaub halt. Das ist genauso auch in Deutschland zum Beispiel wird gerne das Bruttogehalt als Berechnungsgrundlage genommen halt, aber das ist das Bruttogehalt, das der Entwickler bekommt halt, nicht die Total Costs.
Genau. Na? Ihr habt ja auch Büros, wo die Entwickler zusammensitzen können und alle anderen Aufwände.
Genau. Und auch noch die Tatsache, dass wir ganz gerne auch Geld verdienen wollen, weil der Kunde zahlt dann auch mal in Nichtstunden. Aber tatsächlich ist es so, wenn man zum Beispiel nach einer bestimmten Fachkraft sucht und der Kunde dann sagt so, das ist ja ungefähr das, was ein deutscher Entwickler bekommt, sage ich so, aber das ist ja nicht das, was er insgesamt ja kostet halt. Ne? Also die Gesamtkosten vergleichst miteinander halt. Ne? Generell, das ist auch so eine Regel, was wir nicht machen und wo ich auch sage, so, das ist auch nicht gut. Man soll nicht ins Outstaffing gehen mit dem Glauben, dass man Geld spart. Also Geld sparen sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern der Bedarf nach einer Fachkraft. Also erstens mal dieser finanzielle Run to the Bottom fand ich von jeher nicht besonders gut, weil wie kann man eigentlich erwarten, dass ein hochqualifizierter Java-Entwickler zum Beispiel auf der einen Seite der Welt bloß $2,000 kostet und hier in Deutschland $5,000 kostet? Da fehlt ein bisschen so die Relation. Natürlich hat man die Lebenshaltungskosten, die geringer sind in einem Land als in einem anderen Land. Da gibt es Unterschiede. Aber man lernt es halt einfach auch in der Betriebswirtschaft Betriebswirtschaft Marketing. Die Kosten sollen quasi dürfen nicht quasi das Alleinstellungsmerkmal sein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau beschreiben soll, sondern es muss tatsächlich auch der Bedarf da sein. Weil natürlich geht auch eine Integration neuer Mitarbeiter, gerade wenn die jetzt irgendwo im Ausland sitzen, nicht so seamless, dass das für ein mittelständisches Unternehmen einfach gerechtfertigt ist. Mhm. Gott sei Dank ist es aber auch so, von unseren Kunden ist jetzt keiner gekommen, weil er gesagt hat, so, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, weil ihr billiger seid, als wir in Deutschland machen. Man hat diese Ersparnis, die im Moment bei ungefähr 20-30% liegt, gerne mitgenommen, ja, aber stand nicht im Vordergrund halt.
Mhm. Ja. Okay, interessant. Sehr gut. Also Monatspauschalen auch. Das nochmal so für mich festgehalten. Alright, sehr spannend. Ich hatte noch so ein zweites Thema notiert gehabt, und zwar neben dem Outstaffing mal genauer erklärt, der allgemeine IT-Markt in Europa, jetzt auch innerhalb oder während durch die Ukraine-Russland-Konflikte. Man sieht ja, was passiert. Du musstest quasi schon aus dem Land. Ihr habt auch viele Entwickler relocated. Ihr habt euch Gedanken gemacht, was ihr mit den Büros macht, die jetzt bislang in Kiew waren. Vielleicht kannst du da nochmal einen Überblick oder einen Einblick geben, eher gesagt, was das so für euch bedeutet hat und was du dann darüber hinaus auch im deutschen und im europäischen Softwareentwicklermarkt siehst. Viele Fragen jetzt, aber vielleicht mal angefangen an dem, wo ihr natürlich auch vor Veränderungen standet.
Also ich kann da tatsächlich mal mit meiner eigenen Geschichte kommen. Ich habe ja gesagt, ich bin 2016 in die Ukraine. Ich bin deswegen in die Ukraine, weil wir in München oder in Deutschland einfach nicht in der Zeit, die sich der Investor vorgestellt hat, Softwareentwickler in der Qualität bekommen haben und zu dem Preis, die er sich vorgestellt hat. Mhm. Also wir sprechen hier nicht von einem Problem, das völlig neu ist oder schon in den ersten 3 Jahren existiert, sondern wir sprechen von einem Problem, das sich seit ungefähr, ich sage jetzt mal 2010 langsam aufbaut und jetzt in einem, kurz vor einem völligen Desaster eigentlich steht insgesamt. Mhm. Also die Situation ist aus unserer Sicht im Moment gerade im deutschsprachigen Raum sehr, sehr schlimm. Was die Verfügbarkeit von Softwareentwicklern angeht und wird in Zukunft nicht besser werden. Und ich kann das auch, ich bin der Meinung, dass ich das auch gut erklären kann. Also der Markt oder der Bedarf an Digitalisierung, der ist stetig gewachsen. Ja, und wenn du dir anschaust, wie halt quasi die Zahlen von den Universitäten sind an Abgängern, dann reicht das schon nicht aus, um halt quasi den momentanen Bestand an Entwicklern überhaupt auf derselben Höhe zu halten halt. Ja. Das heißt, also, es werden nicht genug Entwickler fertig, um das zu decken. Dann ist es auch immer so, wenn ich mir die Arbeitsagenturzahlen und die Studienzahlen anschaue, da werden einfach bloß 2 Zahlen. Das sind die offenen Stellen und das sind die Leute, die fertig werden, gegenübergestellt. Aber das ist genauso wie zu sagen, wir brauchen jetzt im medizinischen Bereich 1.000 Leute und da werden 1.000 fertig, dann schmeißen wir einfach 1.000 Leute in das Krankenhaus, das wird dann schon funktionieren. Ja, weil ich brauche zum Beispiel Ärzte, ich brauche Krankenschwester, ich brauche Verwaltung und sowas. Diese Heterogenität wird überhaupt nicht abgebildet halt. Also nur ein geringer Teil von den Abgängern von Universitäten werden dann auch wirklich reine Softwareentwickler und nur wirklich wenige von denen werden gut. Ich habe das selber studiert und habe gesehen gehabt, dass die Hälfte von denen gesagt hat, ich mag ja Informatik, aber das Programmieren, das liegt mir jetzt nicht so. Mhm. Ich so, was macht er eigentlich in dem Studium? Also das wird schon mal nicht abgebildet. Das heißt also, selbst wenn man sagt, man bringt das ungefähr in Deckung, dann nur von den Zahlen, aber nicht von der Realität her. Das ist das Erste. Das Zweite ist ein Problem, das ich gerade auch in Deutschland hatte mit dem Sourcing, es gibt zu viele Abschlüsse. Also heutzutage ist es ja so, ich glaube, es sind ungefähr 8.000 Masterstudiengänge in Deutschland halt. Man kann irgendwas mit Informatik studieren, ohne dass man eine Zeile Code programmieren musste halt. Wenn damals, als ich jung war, mein Gott, was für ein Satz. In den 90er Jahren war es halt so gewesen, da hattest du Mathe, Physik, Statistik, drei Programmiersprachen oder vier halt. Ich habe Physik gehasst, in Mathe war ich schlecht, das muss ich offen zugeben halt. Aber wenn ich sage, ich war schlecht, dann bin ich immer noch Lichtjahre besser gewesen als die meisten Leute, die in Mathe damals schon gemacht haben, weil Mathe ist ja halt die Grundlage der Informatik.
Ja.
Jetzt kann man aber tatsächlich auch Masterstudiengänge machen, wo Mathe fast überhaupt keine Rolle spielt halt. Das heißt also, ich habe dann da so Bewerber, Master of Engineering, der dann quasi irgendwas mit, ich weiß nicht, dann muss man sich wirklich genau anschauen, was hat denn der eigentlich für, weil auf was für Fächer ist denn eigentlich dieser Studiengang akkreditiert? Ist da überhaupt was dabei, was mich interessiert halt? Und das Ganze gepaart natürlich auch mit einem gehörigen Portion Selbstüberschätzung der Abgänger halt. Also, können Sie C++ programmieren? Ja, ich hatte ein Semester C++. Super. Also das ist schon sehr schwierig, ohne die äußeren Einflüsse halt.
Ja, du sagst, einerseits kommen wenig Leute oder zu wenige Leute nach, aber dann haben wir auch super viele Leute, die kurz vor Rentenalter stehen, die ja
genau
auch wegfallen im Arbeitsmarkt, ne?
Genau. Also gerade im Bereich Maschinenbau schaut es im Moment desaströs aus. Den Firmen, die auf ihre Firmenzugehörigkeit stolz waren, denen fällt es auf die Füße halt. Also es gibt dann Firmen im Bereich Maschinenbau, da arbeitet Embedded Software Entwickler seit 25 oder 30 Jahren für das Unternehmen halt. Da ist man zu Recht stolz drauf halt. Aber da bringst du keine neuen Leute rein. Und die Gefahr wird von den Maschinenbauern total unterschätzt.
Okay.
Also gerade Maschinenbau, ich habe da selber in dem Bereich gearbeitet, da ist immer noch, selbst nach 30 Jahren, ist da die Softwareentwicklung so eine schillernde kleine Abteilung von eingefleischten Freaks halt, die der Rest des Unternehmens eigentlich gar nicht mal genau versteht, was sie da machen, aber wegen denen läuft die Maschine halt. Wenn da einer von denen wegstirbt, dann läuft da keine Maschine mehr.
Das hat er gesagt, aber ja.
Ja, das ist halt so. Da gehen dann Leute in Rente und die Firmen, die machen die Augen einfach zu. So, ich gehe 5 Jahre vor Rentenalter. Dann haben wir jetzt auch langsam Zeit, Leute aufzuschicken. Ja, dann für den Bereich finden wir eigentlich keinen. Ja, und dann 5 Jahre machen wir den Laden zu oder was? Und gerade Maschinenbau das kannst du nur innerhalb Deutschlands realisieren. Also da ist zum Beispiel einen deutschen klassischen Maschinenbauer, und dafür ist ja Deutschland ziemlich berühmt, da kannst du nicht irgendwie einen aus der Ukraine remote an der Maschine programmieren lassen. Das geht originär nur mit einem deutschen Entwickler, der in diesem Unternehmen richtig aufgewachsen ist. Und diese Kultur existiert in Deutschland die letzten 15 Jahre nicht mehr. Oder die letzten 10 Jahre nicht mehr. Das heißt also, da kommt eine Rolle an auf uns zu, eine Welle auf uns zu, wo man sagt, so, diese Unternehmen werden entweder die finden eine Lösung, was ich für unwahrscheinlich halte, oder sie werden von großen Konzernen aufgenommen, dissolved, das heißt also aufgelöst in größeren Unternehmen, oder die sterben den Tod der Stagnation. Aber da kann ich, das ist nicht positiv. Also das ist der schlimmste Bereich halt. Da, wo ich den größten Schmerz sehe in Zukunft. Und leider aber auch ein Bereich, der gerade in Deutschland, also gerade für Deutschland eigentlich unheimlich wichtig wäre und wo man auch, das muss man sagen, das Versagen der Bildungspolitik sieht, ohne dass wir jetzt so weiter politisch werden wollen. Ein anderer Bereich ist, ich sage jetzt mal, die klassische Applikationsentwicklung mit installierter Applikation. Das ist auch ein schwieriges Geschäft. Ich meine, ich habe früher mit C++ und C#, da gab es ja damals auch die Installer. Damals hat man ja noch Software installiert. Heute habe ich jetzt dafür das Meeting Zoom installiert. Das ist, glaube ich, die erste Installation seit langem. Der Rest ist ja quasi SaaS. Software ist ein Service, das im Browser läuft. Im Bereich reiner Applikationsentwicklung, also das heißt Applikation, die auf einem Desktop-Client läuft oder sowas halt, ist es auch schwierig zu entwickeln. Das liegt aber auch daran, weil Software as a Service, also Frontend, Fullstack, Backend-Entwicklung halt, da ist der Einstieg wesentlich einfacher als bei der reinrassigen Applikationsentwicklung für Desktop oder sowas halt. Von daher hat man da auch einen Rückgang von Entwicklern. Das ist also auch schwierig, aber bei weitem jetzt nicht so wie jetzt im Bereich Maschinenbau, wo das jetzt kommen wir zu dem, wo das größte Feld halt eben, ne? Also das, was wir jetzt die moderne Softwareentwicklung, Software as a Service, Browser-Applikation, Mobile Apps oder sowas halt. Da hat man in Deutschland von jeher immer Probleme gehabt, Leute zu finden. Also es war nie wirklich eine, also es gab dann mal so zum Jahrtausendwende so eine Deckungsgleichheit. Also es war eigentlich immer so gewesen, dass die Softwareentwicklung in Deutschland tatsächlich verhältnismäßig unterbezahlt war. Anfang der Jahrtausendwende, aber man war nie arbeitslos als Softwareentwickler. Mhm. Ja, also das war der entscheidende Vorteil, wie ich mit dem Studium fertig war, 1998, habe ich sofort einen Job bekommen gehabt und es ging so weiter. Es war damals aber tatsächlich gar nicht mal so gut bezahlt, wie man das meinen könnte. Halt. Na, auch das hat sich inzwischen geändert. Und da ist es aber auch so, ich meine, das Problem ist ja, dass tatsächlich Europa und ich rede von ganz Europa tatsächlich inzwischen ja auch das Recruitment Area der Amerikaner ist halt. Ne? Ich meine, die Deutschen freuen sich, dass Google nach Berlin kommen wollte oder dass Apple 1500 Ingenieure in München anstellen möchte. Ne? Und dann denke ich mir so, wow, das ist doch eigentlich gar nicht mal das, was wir wollen. Ne? Weil Apple will ja jetzt hier nicht unbedingt seinen Gewinn versteuern, will ja nicht neue Produkte für den deutschen Markt machen, sondern die kommen hierher, um halt quasi günstig Entwickler zu bekommen, weil es in Amerika keiner mehr bekommen hat. Hm. Ne? Das heißt also, Apple wird jetzt nicht hergehen und die breite Qualifikationsschicht einstellen, sondern die werden sich nach der Elite umschauen in München halt. Ja? Und wenn jetzt die Elite die Wahl hat, für Apple zu arbeiten oder für Kunst zum Partner, dann wird die Entscheidung wohl für Apple ausfallen halt. Ne? Das heißt aber, dass qualifiziertes Personal auch noch dem Markt entzogen wird. Und das passiert aber auch schon seit 2016 haben wir das verstärkt auch gesehen gehabt, ne? Dass amerikanische Firmen am deutschen Markt rekrutieren halt. Ne? Das heißt also, wir haben bereits einen engen Markt. Und dann kommen große Namen und machen den noch enger. Hm.
Na? Und dann sourcen wir natürlich aus vielen verschiedenen Ländern, aus Bulgarien, Rumänien, Polen, Ukraine und natürlich auch Offshore, Indien und Co. Aber da hast du jetzt ja selbst die Erfahrung gemacht, dass dort eben halt auch mal die Ressourcen wegbrechen können.
Ja. Also es ist ja so, dass wenn du jetzt nach Osteuropa gehst, viele Länder sind wirtschaftlich stark, wie zum Beispiel Polen, wo auch viele interessante Firmen drin sind, die tatsächlich polnische Gewächse sind, halt, die ja selber Softwareentwickler brauchen halt. Das heißt also, es ist bei beiden nicht mehr so einfach, Softwareentwickler in Osteuropa zu bekommen, weil früher war es ja so, das ist wieder so ein böser Satz, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, speak English or die. Das ist übrigens eine alte Heavy-Metal-Band. Das bedeutet halt, entweder du arbeitest als Osteuropa für eine ausländische Firma oder du hast kein Essen auf dem Tisch. Mhm. Ich meine, die waren ja vor 2010 oder sowas, da waren ja viele Länder noch verhältnismäßig unterentwickelt in Osteuropa halt. Da warst du als Softwareentwickler, warst du der König. Da hast du einen ganz anderen Druck gehabt. In einem wirtschaftlich starken Land wie Deutschland kann man sich mehr auf die Selbstverwirklichung konzentrieren. In Osteuropa oder auch insbesondere in Indien, da ist es eine Sache des Überlebens. Da hast du also einen ganz anderen Druck. Ich schweife jetzt mal ganz kurz nach Indien ab, bevor ich zu Osteuropa komme und zum eigentlichen Kernproblem, das auch durch Internet gelöst wird. Aber dort ist es ja so, dass 200 Millionen Menschen sind da tagtäglich von Hunger bedroht. Und Softwareentwickler, selbst wenn der $1,500 verdient bloß, dann ist das 15 mal so viel als der durchschnittliche Inder. Da hast du natürlich als Mensch ist es ja ein Wahnsinnsdruck. Und dann kommt ein deutscher Vorgesetzter und fragt dich, kannst du das bis morgen machen? Dann hast du erst mal Angst, wenn ich Nein sage, dann verliere ich meinen Job und dann lande ich auf der Straße. Und Straße in Indien bedeutet Hunger. Das kann sich ein Deutscher gar nicht vorstellen halt. Also sage ich ja. Weil dann überlebe ich zumindest einen Tag. Also für einen Inder bedeutet 5 Jahre Betriebszugehörigkeit nicht dasselbe wie für einen Deutschen 5 Jahre Betriebszugehörigkeit. In Indien bedeutet es, ich habe es 5 Jahre lang geschafft, in dem Laden zu überleben halt und meine Familie zu versorgen halt. Das hat nicht unbedingt was mit Loyalität zu tun. Ja, und in Deutschland ist es halt so, was passiert in uns als Deutsche, wenn wir unseren Job verlieren? Na, gehen wir halt aufs Arbeitsamt. Halt, ne? Dann haben wir eine Grundversorgung oder sowas halt. Das sind Länder, da ist es alles weg. Und du hast so einen ganz anderen Druck rein. Das ist dieses Speak English or Die, was ich da gesagt habe, ist halt entweder du machst das, du arbeitest international, oder du hast halt eben keinen Job halt. Ne? Und kein Job bedeutet Hunger. Ne? Ist in Osteuropa nicht ganz so extrem gewesen, aber war auch da. Aber tatsächlich ist dann so, dass man natürlich dann sagt, na, bevor ich irgendwas studiere, was mir Spaß macht, studiere ich das, wo ich weiß, dass ich hinterher meine Familie ernähren kann. Ne? Und das sind halt nun mal die STEM beziehungsweise die MINT-Sachen halt. Ne? Und von daher war das in Osteuropa einfach, hat es einen sehr hohen Stellenwert gehabt, weil das hat dir die soziale Sicherheit garantiert und von daher gab es da viele Softwareentwickler halt. Und demgegenüber war die wirtschaftliche Kraft der Länder aus sich selbst heraus sehr gering. Das heißt also, es wurden wesentlich mehr Softwareentwickler ausgeschüttet, als der eigene Markt gebraucht hat. Ne? Oder was der eigene Markt überhaupt bezahlen hätte können halt. Ja. Ne? Und von daher hattest du die ersten Jahre, 2000, ne, von 2000 bis 2015, das war die goldene Zeit gewesen. Ne, was du dich als Firma international aufgestellt, konntest du da sourcen, wie du wolltest. Also du hast einfach nur die Hand gehoben und die Entwickler sind auf dich aufgesprungen. Halt. Und das war bis 2014 auch so in der Ukraine. Und dann ist es gekippt. Ne. Na, in Osteuropa ist die Wirtschaft stärker geworden. Der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen, ne, bis er dann endlich durch die Corona-Krise, die ein Beschleuniger war, der Situation explodiert ist. Ne. Und da möchte ich auch ganz kurz einen drauf eingehen. Es war also so, natürlich im ersten Jahr Corona, 2020, war furchtbar. Alle Firmen haben sich abwartend verhalten. Keiner hat neue Entwickler eingestellt. Alle Projekte waren on hold gewesen. Wir saßen auf unseren Händen. Wir haben Gott sei Dank keinen Kunden verloren, aber es ging halt einfach nicht weiter. Wir haben eigentlich dieses Jahr völlig verloren. Ja? Der entscheidende Vorteil für einen Outstaffer war, dass es zu einem Mentalitätswechsel im deutschsprachigen Raum gekommen ist. Vorher hieß es, wenn ich den Entwickler nicht an der Tastatur klicken höre, dann arbeitet er auch nicht. Na, das ist so quasi dieses deutsche Mindset gewesen davor. Der muss im Büro sein, damit ich auch sehe, dass er was arbeitet hat. Na, im Prinzip ist es ja so, ein Softwareentwickler, der an der Tastatur sitzt, der arbeitet nicht, sondern er setzt nur das um, was er sich vorher erarbeitet hat. Na, weil wenn ich an der Tastatur das Denken anfange, dann endet es niemals gut. Das muss vorher erledigt sein. So, wir hatten dann 2020 völlige Stagnation, 2021 hat man dann auch im deutschsprachigen Raum festgestellt, das Leben geht weiter. Und dann kam die Welle, ne, die uns mit voller Wucht auch getroffen hat. Das heißt also, nicht nur haben die Firmen wieder angefangen, Projekte zu starten, sondern es kamen auch neue Projekte hinzu. Ne? Also der Restart der Projekte, die bloß postponed war, traf zusammen mit dem regulären, aufgestauten neuen Ideen und tatsächlich auch noch zusätzlich mit der Tatsache, dass man auch in Europa festgestellt hat, dass man in der Verwaltungen nicht länger mit Excel und Papier und Bleistift arbeiten kann, sondern dass man auch eine gewisse Digitalisierung in Zukunft braucht. Das sind dann mal drei Dinge auf einmal halt. Und das hat dazu geführt, dass wir im letzten Jahr, im September, Oktober, nicht mehr in der Lage waren, neue Entwickler zu finden, weil der Endmarkt Hammer, also man hat versucht, einen Tennisball durch den Gartenschlauch zu saugen. Da kam einfach nichts mehr raus. Egal wie viele Recruiter man quasi auf dem Markt losgelassen hat, er war leer geleckt. Es war so, Ende letzten Jahres haben wir ein neues Konzept eingeführt. Das hatten wir vorher schon experimentell gemacht. Das war die 4-Tage-Woche. Und davon haben wir uns jetzt wieder wegen den Umständen verabschiedet. Na, mit der 4-Tage-Woche hat wir gegenüber den anderen Mitbewerbern einen Vorteil. Das war für die Bewerber sehr attraktiv gewesen. Deutschen Kunden waren zuerst entsetzt. Nur ein High-Performer-Software-Entwickler schafft in 4 Tagen mehr als ein Low-Performer in 7 Tagen. Das heißt also, am Ende des Tages fährt der Kunde besser, aber das ist jetzt die falsche Stelle, weil der Markt hat sich wieder geändert, eben durch den Krieg. Wo ja, ich sage es immer nicht bösartig, doch dann einige gesagt haben, so naja, jetzt kommen ja viele Entwickler aus der Ukraine und es werden viele Ressourcen freigesetzt, aber nein, das ist auch nicht so, sondern das hat die Situation, die schlimm ist, im Moment noch verschlimmert. Also was wir momentan sehen ist, wir sehen eine hohe Verfügbarkeit an Softwareentwicklern in der Ukraine, allein aus der Tatsache, weil sich viele ausländische Firmen fluchtartig aus der Ukraine zurückgezogen haben. Ja. Ich mache dem keinen Vorwurf. Viele haben auch Compliance. Man kann nicht in, also man, nicht jede Firma darf eine unternehmenskritische Daten mit einem Land teilen, das sich gerade in einem Krieg mit Russland befindet. Ne? Na, das ist also auch eine Datensicherheitsnachfrage. Aber es ist tatsächlich so, dass man viele Entwickler sieht im Moment. Aber dem gegenüber steht auch, dass zum Beispiel die Telekom 2000 Entwickler in St. Petersburg entlassen hat. St. Petersburg, eine Hochburg der Softwareentwicklung für den europäischen Raum. Ne? Wird jetzt völlig abgeschnitten. Aber die Entwickler werden ja trotzdem benötigt. Diese Firmen suchen jetzt also im europäischen Raum nach Entwicklern. Ja? Das heißt also, natürlich sagen jetzt so viele so, ja, die russischen Entwickler, die kommen ja aus Russland raus. Halt. Naja, ich weiß nicht, kennst du das Spiel Among Us?
Ja.
Genau, ne? Na, das ist eben das Problem. Können wir denen trauen? Das hört sich jetzt ziemlich schlimm an, aber man darf nicht vergessen, wir sind im Krieg mit Russland. Ne? Ich habe kein Problem mit den Menschen halten, aber ich verstehe, wenn ein Unternehmen sagt so, naja, also na, wir machen keine Gesinnungsprüfung unseren Unternehmen, ne? Aber was ist seine Gesinnung? Das ist also auch ein Faktor dann für Firmen. Das bedeutet aber auch, dass der Markt jetzt durch diese Situation nochmal zugeschnürter wird.
Mhm.
Ja? Und wir sehen das ganz deutlich. Es war so, na, ich war ja wortwörtlich auf der Flucht, na, im März. Und wir haben versucht, erstmal den Status quo zu halten. Das war das erste Mal in der Existenz von MCPK, dass uns Kunden proaktiv angesprochen haben nach Softwareentwickler.
Mhm.
Ja? Das heißt also, das hatte zwei Gründe. Der eine Grund war natürlich, viele haben sich ja oft so, naja, ihr kennt doch Ukrainer und die sind ja eh auf der Flucht. Ja, die Ukrainer sind nicht auf der Flucht. Die sind momentan, die Entwickler, 90% von denen können das Land nicht verlassen, wegen einem Kriegszustand. Ja? Aber wir haben auch Kunden, die gesagt haben, so, wir wissen, dass Krieg ist, aber was sollen wir machen? Wir brauchen Entwickler. Wir sind am Limit. Na, und ich habe gehört gehabt, dass momentan viele Entwickler in der Ukraine Arbeit suchen halt. Na, also man muss sich das vor Augen führen. Es ist Krieg, Kunden sprechen mich an, im Krieg Entwickler zu rekrutieren. Ich meine, ich mache das. Na, aber kann man eine Situation dramatischer zeichnen, eine Marktsituation, als so? Na, also ich meine, in der Ukraine ist Kriegszustand und wir rekrutieren Entwickler in der Ukraine. Und wir haben Kunden. Na? Ich meine, das ist die Situation von Softwareentwicklung am Markt im Moment halt, ne? Dass wir jetzt auch schon anfangen, in Kriegsgebieten zu sourcen, weil wir den Bedarf nicht decken können. Und da sprechen wir nicht mehr von einer Differenz von vielleicht so 5 oder 10%, so von 3%, so, ja, da haben wir ein bisschen Unterdeckung, so, ne? Bisschen Schwund. Nee, wir reden da von einer Unterdeckung von über, also der ist mindestens zweistellig. Mhm. Ne? Und der schneidet schon ins Fleisch der Firmen halt. Wir haben Firmen, die wollen wachsen und sagen, wir brauchen Leute, weil wir können nicht wachsen. Und wir haben Firmen, die schauen sich gerade selber beim Sterben zu. Ja? Weil Softwareentwickler fehlen. Entschuldigung, es war jetzt sehr ausführlich gewesen. Ich hoffe,
gar kein Ding. Das ist ja eine recht einzigartige Perspektive, die du darauf hast. Zumindest für mich neu oder sehr, sehr interessant. Das heißt aber, euer Geschäft läuft aktuell ganz normal weiter. Bestandskunden sind da, der eine oder andere vorsichtiger, hattest du gesagt. Aber tatsächlich gibt es immer mehr auch Anfragen wieder, ne?
Also unsere Bestandskunden haben Mitte März wieder das Rekrutieren angefangen. Wir haben gesagt, wir haben einfach unsere Pläne. Na, wir müssen diese Pläne einhalten, wir müssen unsere Milestones erreichen und dafür brauchen wir die Ressourcen. Wir haben das lange diskutiert. Na, für die Ukraine ist es tatsächlich auch wichtig. Es geht nicht darum, dass wir sagen, so, na, ja, ihr denkt nur an euer eigenes Wohl, sondern es ist tatsächlich so, na, Entwickler in der Ukraine bringen jetzt einfach auch Devisen. Na. Jeder Entwickler hat Familie, die er versorgt. Na. Also na, jeder ukrainische Entwickler, der tatsächlich arbeitet, ist eine Hilfe für die Ukraine. Also das steht außer jeder Frage. Es muss keiner schlechtes Gewissen haben, der mich jetzt da anruft und fragt, könnt ihr mir Entwickler besorgen halt. Ne? Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir haben gesagt, nee, wir machen das jetzt wieder proaktiv. Mhm. Ne? Weil es ist einfach auch ein Weg, dem Land zu helfen halt. Ne? Und seit Anfang des Monats oder seit letzte Woche Montag gehen wir auch wieder aktiv auf Kunden zu.
Ne? Ja, wirklich interessant. Dein Blick mal so auf über Deutschland hinaus zu sehen, wie sich der Arbeitsmarkt, der der Entwicklermarkt da verändert, auch durch Covid, durch diese kriegerischen Konflikte, was für sich schon alles schlimm genug ist, aber tatsächlich eben auch belastend für alle IT-Departments und wie man an der Stelle sieht, ja selbst für die Entwickler, die vermeintlich immer einen sicheren Job hatten, jetzt an der Stelle auch sich umschauen müssen.
Ja. Ja, für die Entwickler wird es immer temporär bleiben. Softwareentwicklung, viele Projekte werden, also es gibt ja viele interessante Ideen, die nicht realisiert werden, weil halt quasi das Budget nicht deckungsgleich ist mit dem, was Entwickler kosten. Das ist ja so, was wir momentan sehen, ist jetzt quasi so ein krass dysfunktionaler Markt halt. Selbst wenn man sagen würde, es wären wieder genug Entwickler da, dann würden die Entwickler weniger verdienen und dann würden wieder mehr Projekte gestaltet werden. Das würde sich also einpegeln. Durch die äußeren Einflüsse, die wir jetzt momentan sehen, und auch durch die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte, sehen wir halt im Moment eine extreme Schieflage am Markt, die total zugunsten der Softwareentwickler geht. Man kann es nicht anders da sagen halt. Auch der momentane Krieg wird in der Softwareentwicklung oder für die Softwareentwickler nur eine Gänsefüßchen Delle sein halt. Ich will damit das menschliche Leid, das einhergeht, mit Sicherheit nicht kleinreden. Aber wenn man sich das Ganze jetzt nur von dem Arbeitsmarkt her anschaut halt, wird das bloß kurzfristig eine Erleichterung sein. Es müssen auf jeden Fall wieder Konzepte her, wie kann man nachhaltig arbeiten. Konzepte, an denen wir auch arbeiten. Gerade was halt einfach Softwareentwicklung angeht halt. Für die Zukunft muss ich sagen halt, in der EU selber Softwareentwickler zu finden, qualifizierte Softwareentwickler zu finden, wird immer schwieriger und unmöglich. In der Ukraine oder außereuropäisch wird es möglich. Zumindest für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Einen längeren Horizont kann ohnehin kein Mensch mehr bieten heutzutage aus meiner Sicht.
Ja, wirklich sehr, sehr spannend. Von daher danke dir für diese Einblicke. Jetzt sind wir auch, haben schon lange gesprochen. Nicht, dass es spannend wäre. Dennoch, lass uns langsam ein Wrap-up machen. Vielleicht abschließend die Frage, die ich immer noch mal gerne stelle. Gibt es 1 oder 2 Kollegen, die du für diesen Podcast vorschlagen würdest, die gut da reinpassen als Gast?
Wow, trifft mich jetzt ein bisschen unverbreitet die Frage, muss ich drüber nachdenken?
Alles gut.
Ich habe letzten 4 Wochen mich eigentlich bloß auf meine beiden Kollegen konzentriert, dass wir unsere Firmen, also meinen beiden Partner konzentriert, aber das ist redundant. Und du müsstest das Podcast in Englisch führen, aber ich werde mir was überlegen und werde jemanden vorschlagen, auf jeden
Fall. Das wäre fantastisch. Super. Ja. Dann würde ich sagen, danke dir für die Einblicke.
Danke
und die
dir. Zeit.
Hat echt Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Cool.
Tschüss.